Und genau das ist es ja, was mich an diesem Thema von Anfang an so interessiert hat. Also nicht bloß, wie wirkt das Ganze, sondern auch die Herstellung, die Produktion. Und Adolescence ist glücklicherweise eines der wenigen modernen Beispiele, wo man eben nicht den Eindruck hat, das ist alles mit Computertechnik und digitalen Tricks gemacht, sondern da steckt echt noch Handwerkskunst dahinter.
Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß. Ich leite die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und spreche heute mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die, Achtung, nur noch wenige Tage, nämlich bis Sonntag, 1. Februar, zu sehen ist und dynamische Kamerafahrten in den Fokus rückt, sogenannte Plansequenzen. Heute wollten wir nochmal gemeinsam auf die Ausstellung schauen, resümieren und auf eine spannende Veranstaltung in einer Woche aufmerksam machen. Hallo Michael.
Hallo Frauke.
Wir haben hier im Podcast schon über viele berühmte Plansequenzen der Filmgeschichte gesprochen. Die Anfangssequenz von Touch of Evil, Hitchcocks Cocktail für eine Leiche, die langen Steadicam-Shots in Brian De Palmas Filmen. Jetzt gerade im Januar und Februar laufen in der begleitenden Filmreihe zur Ausstellung die Filme von Max Ophüls bei uns im Kino. Das sind alles tolle Beispiele aus dem 20. Jahrhundert. Aber wie sieht es eigentlich heute aus, 2026? Sind Plansequenzen aktuell überhaupt noch zeitgemäß? Wie haben sie sich im Vergleich zum vergangenen Jahrhundert verändert?
Ja, also ich würde sagen, die größte Veränderung, die die Plansequenz als ästhetisches Erzählmittel in den letzten 25 Jahren erfahren hat, ist, wie so viele andere Aspekte der Filmproduktion ja auch, die Verlagerung von der analogen in die digitale Welt. Die Beispiele, die du da eben genannt hast, das sind ja alles Filme, wo die Plansequenzen mit analogen Mitteln hergestellt worden sind. Und damit verbunden war eine sehr, sehr große Handwerkskunst und Innovationsfähigkeit der beteiligten Filmschaffenden. Ja, ob das nun Murnau und sein Kameramann Karl Freund waren, Hitchcock, Ophüls oder Orson Welles, die hatten ja nicht die technischen digitalen Möglichkeiten von heute und mussten mit vergleichsweise einfachen, praktischen Mitteln schauen, wie sie ihre komplizierten Sequenzen realisieren können. Und mussten dafür improvisieren, mussten erfinderisch werden. Na, so wurde die entfesselte Kamera von Karl Freund für Metropolis schon mal auf einem Holzbrett befestigt und durch die Luft geschaukelt. Hitchcocks Kamerateam hat aus der Bewegungsnot heraus den Crab Dolly gebaut. Ophüls hat seine Sets so gebaut, dass der Kamerawagen da durchpasst. Raoul Coutard hat sich für die lange Kamerafahrt in Godards Weekend sämtliche Dolly-Schienen Frankreichs anliefern lassen. Und ohne umfunktionierte Kreiselstabilisatoren an der Kamera hätte Just Vacano nicht das Boot filmen können. Und diese handwerklichen Fähigkeiten, dieser Erfindergeist, dieses Zusammenhalten sämtlicher Crewmitglieder vom Kamerateam über die Beleuchter und Szenenbildnerinnen bis zum Sounddepartment, die tagelang, wochenlang zusammen darauf hingearbeitet haben, dass der Dreh dieser Plansequenzen gelingt, dass sie da was ganz Tolles schaffen, auf das sie sehr stolz sein können, das hat sich durch die digitale Wende verschoben. Natürlich gibt es immer noch wahnsinnig kreative Menschen, die die vorhandenen Aufnahmemethoden weiterentwickeln und für den Dreh einzelner Szenen zu Bastlern und Tüftlern werden. Und viele Regisseurinnen und Regisseure drehen ja auch immer noch bewusst nach alter Schule, in Anführungszeichen. Selbst wenn sie vielleicht nicht mehr auf analogen Film aufnehmen, aber sie versuchen mit möglichst praktischen Mitteln zu arbeiten, ohne große Computertrickserei. Aber wenn es um lange, komplexe, ungeschnittene Sequenzen geht, dann kann man als allgemeinen Tenor schon festhalten, dass ein Großteil der Arbeit mittlerweile am PC und nicht am Filmset stattfindet. Ja, und das, was früher Handwerkskunst war, das ist jetzt quasi Rechenkunst. Das wird halt geschaut, mit welcher digitalen Technik welcher Effekt bestmöglich funktioniert. Und inzwischen muss man ja nicht mal mehr die Programmierung beherrschen. Die KI macht das ja jetzt von ganz alleine. Ja. Ein kurzer in den Computer getippter Befehl reicht aus, verbindet die Aufnahmen so, als wären sie ohne Schnitte in einer Einstellung gedreht. Natürlich überspitze ich das jetzt hier gerade sehr extrem. Und nach wie vor sind unzählige kluge Köpfe erforderlich, damit solche Plansequenzen gelingen. Aber dadurch, dass ich als Zuschauer weiß, dass zumindest in vielen Fällen mit digitalen Tools das Bild verändert wird und wir mit unseren Augen nicht erkennen können, welche Elemente real gefilmt und welche digital erzeugt sind, verliert das Ganze etwas an seinem ursprünglichen Zauber. Und das ist ein ganz paradoxer Effekt. Denn einerseits gibt es immer perfekter aussehende Plansequenzen, ja, die mit der bestmöglichen Technik entstanden sind. Und andererseits geht ihnen gerade dadurch, dass das Magische, das Besondere, das Einzigartige abhanden, das sie im 20. Jahrhundert ausgezeichnet hatte, gerade weil sie da eben selten perfekt waren. Also ein kleines Wackeln der Kamera hat uns wissen lassen, dass da gerade Menschen hinter dem Gerät stehen und ihr Bestes geben, dass diese lange, ungeschnittene Bewegung gelingt. Und das empfindet man heute so nicht mehr.
Was wäre denn mein Beispiel für eine solche perfekte, aber eher seelenlose Plansequenz?
Naja, ein Beispiel, das ich in dem Kontext immer wieder gerne nenne und auch hier im Podcast schon genannt habe, ist Gravity von Alfonso Cuarón, der mittlerweile aber auch schon 12, 13 Jahre zurückliegt. Natürlich ist es ein hochgradig innovativer Film gewesen, ja, zumindest in technischer Hinsicht, und es mussten allerlei Gadgets und Lösungen entwickelt werden, damit dieser 3D-Film mit seinen spektakulären Sequenzen entstehen konnte. Und Cuarón hat ja auch völlig zu Recht den Oscar für die beste Regie gewonnen. Aber das einzig Echte an dem Film sind nun mal die Gesichter von Sandra Bullock und George Clooney. Und teilweise wurden die sogar aus verschiedenen Takes für dieselbe Einstellung zusammengesetzt. Ja, und der Rest ist digital erzeugt, also mit Pixeln. Und so krass mich die Action und das Schauspiel auch mitreißen und fesseln mögen, ich vergesse dabei doch niemals, dass ich hier vor allem ein Wunderwerk der digitalen Computertechnik sehe. Ich weiß, dass da keine Kamera durch den Weltraum gewirbelt ist, dass die ersten 13 Minuten nicht ohne Schnitt, ohne Unterbrechung gedreht worden sind, wie es erscheinen mag. Es ist also immer noch Ehrfurcht da und Staunen da, aber es ist ein anderes Staunen. Und was man nicht vergessen darf, es ist natürlich trotzdem immer noch ein bewusster künstlerischer Schritt des Regisseurs zu sagen, ich will hier auf Schnitte verzichten, beziehungsweise den Eindruck erwecken, als sei es eine ungeschnittene Plansequenz. Ja, Cuarón hätte Gravity genauso mit der gleichen tollen Technik, aber mit vielen, vielen Schnitten inszenieren können. Und er hat sich ja bewusst dagegen entschieden, weil es ihm um das Kontinuum von Raum und Zeit ging, um die Immersion, um eine Balance aus Charakteren und Umgebung. Und das zeigt, dass Longtakes oder Plansequenzen immer noch ein starkes stilistisches Mittel sind, welches von einzelnen Filmschaffenden ganz bewusst gewählt wird, weil sie damit einen besonderen ästhetischen oder narrativen Effekt erzeugen wollen.
Über Alfonso Cuarón und sein Werk haben wir ja bereits ausführlich gesprochen hier im Podcast an anderer Stelle. Er ist ein moderner Autorenfilmer, der Longtakes zu einem zentralen stilistischen Mittel in seinen Filmen gemacht hat, für seinen mexikanischen Landsmann Alejandro González Iñárritu, dem Regisseur von Birdman, gilt genau dasselbe. Abgesehen von diesen Ausnahmekünstlern, welche Tendenzen gibt es aktuell, wenn man an Plansequenzen denkt?
Naja, also zum einen sind sie natürlich länger geworden. Ja, die Dauer ist inzwischen relativ unbegrenzt, je nach Akkuleistung bzw. Stromversorgung der Kamera sowie Speicherlimit der Datenträger, auf die aufgenommen wird. Aber man kann inzwischen ohne große Probleme 2 Stunden oder länger am Stück aufnehmen. Und das hat ja zu der Gattung der One-Shot-Filme geführt, über die wir auch schon gesprochen haben. Also der Spielfilme, die in einer Einstellung ohne Schnitt gedreht werden, zu denen Russian Ark oder Victoria zählen. Und das war im analogen Zeitalter natürlich noch nicht möglich. Und es war anfangs sensationell und ganz besonders und einzigartig und es gab einen richtigen kleinen Hype vor circa 10 bis 15 Jahren. Alle Filmländer haben versucht, ihren eigenen One-Shot-Film zu drehen und irgendwas Neues zu machen, was die vorangegangenen One-Shots noch nicht gemacht hatten. Aber mittlerweile ist es wieder abgeflaut. Also jetzt braucht es schon etwas ganz Außergewöhnliches, um beim Publikum und der Filmkritik mit einem solchen One-Shot Eindruck zu schinden. Der letzte große Wurf in dieser Hinsicht war der Film 1917 von Sam Mendes. Zwar mit versteckten Schnitten, aber grandios so inszeniert als scheinbar ungeschnittene Odyssee eines Soldaten. Und hier wurde das Gimmick des One-Shots mit dem Genre Kriegsfilm verbunden und diese Kombination hatte es so noch nicht gegeben. Ja, das war technisch perfekt, mit spektakulär gefilmten Szenen. Welcher Film traut sich jetzt das noch zu toppen? Wie kann man das noch toppen? Es gab danach noch einige Beispiele, in Großbritannien etwa Boiling Point, ohne den es möglicherweise nie die Serie Adolescence gegeben hätte. Denn Regisseur, Kameramann und Hauptdarsteller dieser preisgekrönten Netflix-Serie, auch ganz frisch preisgekrönt, gestern wurden die Golden Globes verliehen und die Serie wurde wieder 4-fach ausgezeichnet. Die haben sich da bereits mit einer ungeschnittenen Produktion austoben können quasi, aber es war auch ein eher kleiner Film, den jetzt nicht viele Menschen wahrgenommen haben. In Japan ist ein eigenes One-Shot-Genre entstanden, dank des überaus erfolgreichen Zombie-Films One Cut of the Dead. Ja, Beyond the Infinite Two Minutes wäre da zum Beispiel zu nennen, in dem verschiedene Zeitschleifen miteinander verwoben werden. Aber so einen richtigen Wow-Film wie 1917, der ja auch schon 2019 in die Kinos kam, hat es in den letzten 6 Jahren so nicht mehr gegeben. Ja, was nicht heißt, dass das nicht nochmal passieren kann. Aber es braucht halt schon jetzt einen besonderen Ansatz oder eben ein besonderes Genre, um wirklich damit hervorzustechen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ein One-Shot-Fantasy-Film zum Beispiel gibt es noch nicht.
Neben diesen kompletten One-Shot-Filmen, die du nennst, die ohne Schnitte oder zumindest ohne sichtbare Schnitte auskommen, gibt es aber immer auch noch vereinzelte Plansequenzen in sonst sehr stark geschnittenen Filmen, oder?
Ja, die gibt es. Und hier fallen vor allem 2 Tendenzen auf, beziehungsweise 2 Einsatzbereiche. Das wären einmal Intro-Sequenzen, also gleich zu Beginn des Films führt uns eine lange, ungeschnittene Sequenz in das Geschehen, in die Welt der Filmhandlung ein, präsentiert uns die Hauptfigur oder vielleicht sogar mehrere für die Handlung wichtige Figuren. Aber das ist auch keinesfalls neu. Ja, also man denke wieder an Orson Welles und Touch of Evil von 1958, wo die berühmte Plansequenz direkt nach den Credits einsetzt. Auch La Ronde, der Reigen von Max Ophüls, startet mit einer langen 5-minütigen Einstellung, in der uns ein Erzähler begrüßt und in die Handlung des Films einführt. Und nicht zuletzt der famose Auftakt von Robert Altmans The Player. Also die Plansequenz zum Filmstart ist ein erprobtes und wirksames Mittel mit langer Geschichte. Und das hat so halt auch bis heute Bestand. Ja, ob das jetzt die Musical-Einlage auf dem Highway von La La Land ist oder eine meiner neueren Lieblingsplansequenzen, die großartige Coffee-to-Go-Choreografie von Baby Driver oder die Pre-Credit-Sequenz des James-Bond-Films Spectre. Es wird also gerne zu Beginn des Films eingesetzt und damit halt auch so ein bisschen geprotzt von Seiten der Regisseurin und Regisseure. Und so wird das Publikum gleich zu Beginn in das Geschehen hineingezogen und weiß, dass es sich auf ein tolles, aufregendes Filmerlebnis freuen kann. Das zweite Einsatzgebiet ist hingegen etwas neuer und verdankt seine Entstehung vor allem der schon angesprochenen digitalen Technik und Postproduktion. Und das sind Action- und Kampfszenen. Ja, normalerweise assoziiert man mit solchen Szenen eine rasante Montage und unzählige schnelle Schnitte. Spätestens mit den ersten James-Bond-Filmen der 1960er Jahre und Autoverfolgungsjagden, wie sie in Bullet oder The French Connection gezeigt wurden, etablierte sich ein bestimmter, durch schnelle Montage definierter Stil bei der Inszenierung von Action-Szenen. Und das wurde später mit der Werbeclip-Ästhetik der 1990er Jahre noch stärker. Ja, wenn man an die Filme von Tony Scott oder Michael Bay denkt, von Top Gun bis Transformers, das sind Montagegewitter mit kürzesten Mini-Einstellungen, wo man lange beschäftigt ist, wenn man alle Schnitte zählen will. Und eine Ausnahme in der Hinsicht war schon immer das asiatische Actionkino. Ja, denn hier wurde meistens ja Kampfkunst gezeigt und da die SchauspielerInnen ja oft selbst trainierte Kampfsportler waren, die einstudierte Choreografien umsetzen, musste nicht unbedingt geschnitten werden, um zum Beispiel zu verbergen, dass der Schauspieler nur einige wenige Bewegungen beherrscht und ansonsten ein Stuntman oder Double übernimmt. Die haben das ja alle echt auch gemacht. Aber es gab auch Beispiele für ungeschnittene Schießereien dort. Ja, also sehr bekannt ist eine mehrminütige Plansequenz in John Woos Hard Boiled, in der ein komplettes Krankenhaus demoliert wird. Und ich vermute, es sind diese asiatischen Vorbilder, die man im Grunde zurückverfolgen kann bis Kurosawa und Mizoguchi, die aber vor allem zu Beginn dieses Jahrhunderts noch mal ein paar ganz außergewöhnliche Beispiele hervorgebracht haben. Ich denke da vor allem an die lange Korridor-Kampfszene in Old Boy und die wirklich sprachlos machende mehrminütige Kampfszene in Revenge of the Warrior. Also ich würde behaupten, diesen Filmen verdanken die Plansequenzen im heutigen Actionkino ihre Existenz. Der Unterschied ist, dass die asiatischen Kampfszenen dank der Virtuosität ihrer kämpfenden Stars tatsächlich ohne Schnitte und Tricks gefilmt wurden, während die Szenen in den Kingsman-Filmen, den John Wick-Filmen, in The Commuter, Extraction, Guardians of the Galaxy und den vielen, vielen anderen Beispielen, die es mittlerweile gibt, mit halt allerlei versteckten Schnitten und digital hinzugefügten Effekten auskommen. Aber natürlich hat die Tricktechnik heute eine Perfektion erreicht, die diese spektakulären Gefechte wie aus einem Guss wirken lassen. Und dadurch sind sie besonders fesselnd und ziehen uns als Betrachter noch stärker in die Action ein als eine durch etliche Schnitte unterbrochene Sequenz. Ja, wir haben das Gefühl, mit dabei zu sein. Und natürlich stechen diese Szenen dadurch aus dem unendlichen Action-Einerlei unserer Zeit auch nochmal besonders hervor. Und meine Lieblingsszene nach diesem Muster ist die circa 10-minütige, extrem brutale Kampfsequenz mit Charlize Theron in Atomic Blonde. Ja, der Film hat ein eher altmodisch wirkenden Retro-Look und erscheint dadurch eher wie ein Oldschool-Action-Film, wo eben nicht mit vielen digitalen Tricks gespielt wird. Und dann gibt es diesen unfassbar harten Kampf, den die von Theron gespielte Spionin mit einer Vielzahl an Widersachern in einem mehrstöckigen Haus in Ost-Berlin führt. Und ich habe die Sequenz mehrfach angeschaut und gestoppt. Und obwohl sie etliche Schnitte hat, beziehungsweise haben soll, bin ich nur an ein, zwei Stellen relativ sicher, dass dort geschnitten wurde. Und abgesehen davon sehe ich es nicht und es wirkt wie eine lange, ungeschnittene Plansequenz. Und das ist schon sehr beeindruckend gemacht, ja, auch was Theron dafür physisch leisten musste.
Abgesehen von solchen Action-Szenen und Intros, auf die du gerade eingegangen bist, wie sieht es denn mit den langsamen, bewegungsärmeren Plansequenzen aus? Findet man die heutzutage überhaupt noch?
Ja, absolut. Natürlich nicht in den IMAX-Kinos und Multiplexen und inmitten der ganzen Sequels und Prequels und Comic-Adaptionen. Aber im internationalen Arthouse-Bereich findet man immer noch ganz, ganz viele tolle Beispiele, die man dem Slow-Cinema zurechnen würde. Also wo mit sehr, sehr langen statischen Einstellungen teilweise auch gearbeitet wird. Auch darüber haben wir hier schon gesprochen. In der Filmreihe zur Ausstellung haben wir zum Beispiel die Werke von Carlos Reygadas gezeigt. Auch ein Mexikaner. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet die mexikanischen Regisseure ein solches Faible für Longtakes haben. Und Reygadas hat viele großartig gefilmte und kadrierte mehrminütige Einstellungen in seinen Filmen. Auch hier gibt es im asiatischen Kino vor allem ganz viele bekannte Vertreter, Vertreterinnen. Love Diaz von den Philippinen, Hu Saoxian und Tsai Ming-liang aus Taiwan, Vera Sitakul aus Thailand. Die Amerikanerin Kelly Reichardt arbeitet mit solchen Sequenzen. Also es gibt wirklich viele, viele Beispiele. Aber natürlich reicht diese Tradition des langsam erzählten Weltkinos, dass man ein Stück weit auch als Gegenbewegung zu dem schnell geschnittenen Hollywood-Kino und konventionellen Genrefilm sehen kann, aber auch als bewusste Entschleunigung unserer hektischen modernen Gesellschaft, reicht viele, viele Jahrzehnte zurück, ja, zu Chantal Ackermann, Michelangelo Antonioni und vielen anderen. Und ich würde behaupten, dass der Höhepunkt dieser Slow-Cinema-Arthouse-Welle in den 1990er und frühen 2000er Jahren war. Aber ich denke, solange diese Filme, die natürlich nicht auf kommerziellen Erfolg ausgelegt sind, von mutigen Studios und Fördereinrichtungen finanziert werden, wird es sie auch geben. Und dann wird es auch diese statischen, langsameren Longtakes geben. Allein schon, um eine anspruchsvollere Alternative zum Mainstream zu schaffen.
Aber Plansequenzen als elegante, inszenatorische Bravourstücke mit komplexer Choreografie, die ja einen Großteil deiner Ausstellung ausmachen, gehören die inzwischen der Vergangenheit an?
Ja, also das würde ich wahrscheinlich nicht so sagen, aber sie sind umgezogen und zwar ins Fernsehen beziehungsweise zur Serienproduktion der Streaming-Anbieter. Dass man auch in TV-Serien mit Plansequenzen spielt, ist ebenfalls nichts neu. Die Steadicam hat sich spätestens in den 90er Jahren auch beim Fernsehen, zunächst beim amerikanischen Fernsehen, als Kameratechnik etabliert. Und daraufhin gab es immer elaboriertere Versuche, in einzelnen Serienepisoden Plansequenzen einzusetzen. Es gibt eine Folge von Akte X, die nur ganz wenige Schnitte enthält, eine längere, ungeschnittene Intro-Szene in Buffy, The Vampire Slayer. Quentin Tarantino hat eine Folge für Emergency Room gedreht und dafür sehr, sehr kunstvolle Plansequenzen eingesetzt. Und gerade Emergency Room ist ein ganz gutes Beispiel, denn das ist eine Serie, die die lange, ungeschnittene Fahrt durch Korridore, in dem Fall Krankenhauskorridore, als Standard im Fernsehserien mit etabliert hat. Ja, wir sehen mindestens zwei Personen, die sich auf dem Weg von A nach B unterhalten, während die Kamera ihnen entweder folgt oder sich vor ihnen rückwärts bewegt. Und natürlich gab es das beim Film schon lange. Ja, also Ophüls und Wells haben das mittels Dollys bereits in den 30er, 40er Jahren gemacht. Aber beim Fernsehen kam das erst relativ spät, vermutlich aus Kostengründen oder Zeitgründen auch in der Produktion. Dabei ist es natürlich ein sehr eleganter Weg, eine Unterhaltung und damit die Handlung der Episode voranzutreiben, ohne dass es allzu langweilig wird, ja, ohne dass man nur irgendwie statische Talking Heads sieht, die sich gegenüber sitzen. Und die Emergency Room, die ja ein bis dato nie gesehenes Tempo in die Welt der Krankenhausserien gebracht hat, hat es quasi auf die Spitze getrieben. Und kurze Zeit danach kam The West Wing und hat das Gleiche gemacht für politische Serien. Also das gab es schon, diese langen Korridorfahrten, Korridor-Takes und einzelne Experimente wie in The X-Files. Aber darüber hinaus kann man jetzt gerade in den letzten Jahren eine regelrechte kleine Renaissance der kunstvollen Plansequenz im Fernsehen erkennen. Wobei der Ausdruck Fernsehen ja auch irgendwie antiquiert ist. Also in Produktionen, die nicht fürs Kino gemacht sind, sozusagen. Ich kann es nicht wirklich erklären, warum das so ist. Ich vermute, dass man bei diesen Serienproduktionen vielleicht eher bereit ist, etwas experimentierfreudiger zu sein. Zumal man ja auch bei einer gerade langlebigen Serie immer mal wieder etwas Neues bieten will, damit einem die ZuschauerInnen nicht weglaufen. Aber auch, um sich von den unzähligen Konkurrenzproduktionen abzuheben. Und es sind natürlich überwiegend relativ teure Prestige-Produktionen, wo das gemacht wird. Ja, also Game of Thrones, Stranger Things, True Detective, Mr. Robot, Better Call Saul, The Bear, The Marvelous Mrs. Maisel. Manchmal sind es nur einzelne Sequenzen, manchmal ist es eine komplette Episode, die als One-Shot präsentiert wird. Aber es fällt immer als etwas Besonderes auf, wenn es passiert. Und ein ganz fantastisches Beispiel ist die Serie The Studio, auch gerade frisch Golden Globe prämiert, die ja Filmproduktionen auch thematisiert. Also da geht es ja um Filme machende Menschen. Und da wird natürlich ganz selbstironisch mit dem Mittelplansequenz gespielt und werden auch berühmte Vorbilder wie die Touch of Evil-Sequenz von Orson Welles zitiert und diskutiert. Und eine echte Meisterleistung ist die schon erwähnte Serie Adolescence gewesen, deren vier circa einstündige Episoden alle als echte One-Shots inszeniert und gedreht wurden. Mit teils atemberaubenden Übergängen, wo man sich dann immer noch fragt, wie haben die das nur gemacht? Und genau das ist es ja, was mich an diesem Thema von Anfang an so interessiert hat. Also nicht bloß, wie wirkt das Ganze, sondern auch die Herstellung, die Produktion. Und Adolescence ist glücklicherweise eines der wenigen modernen Beispiele, wo man eben nicht den Eindruck hat, das ist alles mit Computertechnik und digitalen Tricks gemacht, sondern da steckt echt noch Handwerkskunst dahinter.
Jetzt waren es hauptsächlich überwiegend US-amerikanische Beispiele. Findet man in solche Fälle auch im deutschen oder europäischen Serienangebot?
Ja, sicherlich, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht auf amerikanische oder britische Produktionen, Adolescence ist ja aus Großbritannien, beschränkt ist. In Frankreich zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren eine achteilige Miniserie mit dem Titel Le Frondement, The Collapse, eine Katastrophenserie, die den plötzlichen Zusammenbruch unserer Gesellschaft beschreibt. Und da wurde auch jede Episode so gedreht, als wäre es ein ungeschnittener One-Shot. Aber es gibt versteckte Schnitte. Also es ist anders als bei Adolescence, wo ja wirklich alles in einem Take gedreht wurde. Naja, und in Deutschland gab es ja zum Beispiel die Miniserie Zeitverbrechen nach dem gleichnamigen Podcast der Zeit. Und da hatte ich ja kurz vor Weihnachten die Regisseurin Mariko Minoguchi hier bei uns im Kino zu Gast, die eine der vier Episoden mit dem Titel Dezember gedreht hat. Und sie hat die entscheidende zentrale Sequenz, die circa 40 Minuten dauert, auch als One-Shot inszeniert. Allerdings auch mit versteckten Schnitten. Und wie sie mir im Filmgespräch erzählt hat, hat der verantwortliche Produzent ihr und den anderen RegisseurInnen der Serie große kreative Freiheiten gelassen. Und sie wollte das halt mal machen. Sie wollte das selbst mal ausprobieren, wie das ist, eine solche Sequenz zu inszenieren. Und das wäre bei einem langen Kinofilm natürlich schwieriger und auch riskanter gewesen als jetzt bei einer einstündigen Fernsehproduktion und wahrscheinlich auch teurer. Ja, da hätten sie sich dann vielleicht anders entschieden. Das heißt, in der Hinsicht nimmt Victoria von Sebastian Schipper immer noch eine gewisse Sonderstellung hier in Deutschland ein.
Beim Stichwort Victoria und Filmgespräch, bei den beiden Stichworten fällt mir ein, da steht uns jetzt zum Abschluss der Ausstellung ja noch eine ziemlich spannende Kinoveranstaltung bevor, ne?
Ja, ich freue mich sehr, dass wir quasi als Finissage zur Ausstellung einen interessanten Gesprächsgast im Kino begrüßen dürfen. Und zwar ist das der Tonmeister Magnus Flüger, der bei Victoria die Tonaufnahme gesteuert und geplant hat. Und mit ihm werde ich darüber sprechen, wie es war, diesen fast 2,5-stündigen One-Shot ohne Unterbrechung nachts in den Straßen von Berlin zu drehen, wo wurden die Mikrofone versteckt, ist er oder jemand anderes die ganze Zeit mit Tonangeln mitgelaufen, also was waren da die großen Herausforderungen, denn anders als bei anderen One-Shots wie etwa Russian Ark ist bei Victoria tatsächlich der aufgenommene Originalton zu hören und es wurde nur wenig nachsynchronisiert, von daher, ja, finde ich es sehr spannend zu erfahren, wie das gemacht wurde. Ja, und im Anschluss zeigen wir dann nochmal auf der großen Leinwand den Film, der meines Erachtens einer der bemerkenswertesten deutschen Filme der letzten 20 Jahre ist. Und die Wirkung im Kino ist natürlich unschlagbar, gerade auch im Hinblick auf den Sound. Von daher hoffe ich, dass ja viele Leute das Angebot annehmen und nochmal kommen und sich das anschauen.
Das Gespräch mit Magnus Pflüger findet ja am Samstag, 31. Januar um 20 Uhr statt. Einen Tag später, am 1. Februar, ist die Ausstellung dann noch ein allerletztes Mal geöffnet. Wie blickst du dem Ende der Laufzeit entgegen? Mal ketzerisch gefragt, freust du dich, dass die Ausstellung nach 10 Monaten jetzt endlich vorbei ist? Oder wirst du eher ein paar Tränen nachweinen?
Ja, beides, würde ich sagen. Also ich blicke dem Ende mit sowohl einem lachenden als auch einem weinenden Auge entgegen. Ich freue mich natürlich, dass ich mich nun wieder anderen, nicht minder spannenden Themen zuwenden kann. Werde aber doch so mancher Filmkompilation nachtrauern, weil man hat ja schon sehr viel Zeit damit verbracht. Zunächst einmal bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Meine Nerven waren ja schon sehr strapaziert und es hat viel Schweiß und Tränen gekostet, das alles so zusammenzustellen und in den Raum zu bringen. Und ich bin einfach sehr happy, dass das alles so gut funktioniert hat, auch technisch so gut funktioniert hat. Und bedanke mich auch nochmal ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die geholfen haben, aber auch bei unseren externen Dienstleistern, die großartige Arbeit geleistet haben, allen voran die Ausstellungsgestalterin und Bauleiterin Tonia Bürkle. Und natürlich gilt ein ganz besonderer Dank den Förderern der Dr. Marschner Stiftung und ihrem Vorstand Peter Gatzemeier, die Ausstellung erst möglich gemacht haben, sowie der Stadt Frankfurt und ihrer großzügigen Unterstützung. Und zuletzt der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die ein ganz wichtiger Kooperationspartner bei diesem Projekt war. Denn ohne deren Bestandsfilm Der letzte Mann hätte es eventuell nie die entfesselte Kamera und somit auch nie diese Ausstellung oder zumindest nicht den Ausstellungstitel Entfesselte Bilder gegeben. Und ich hoffe, dass die Menschen, die die Ausstellung besucht haben, ein bisschen von meiner Faszination für diese besonderen Filmsequenzen angesteckt wurden, dass sie Lust bekommen haben, einige der Filme wieder oder zum ersten Mal zu sehen und dass sie mit geschärftem Blick zukünftig etwas genauer darauf achten, wie lange eine Filmeinstellung dauert, wie häufig geschnitten wird, wie die Kamera sich im Raum und um die Figuren herum bewegt und wie das Ganze auf sie wirkt.
Ja, dann danke ich dir für das Gespräch.
Ich danke.
Das war mein Gespräch mit meinem Kollegen Michael Kinzer, Kurator der Ausstellung Entfesselte Bilder, die noch bis 1. Februar 2026 zu sehen ist und uns mitnimmt in ein Labyrinth aus bewegten Bildern, das die Ästhetik der Kamerafahrt erlebbar macht. Ich habe übrigens neulich von Bekannten gehört, dass jemand beinahe seinen Zug nach Berlin verpasst hat, weil er sich gar nicht losreißen konnte von der Ausstellung und deutlich länger geblieben ist als eigentlich geplant, weil der Sog der Bilder wohl sich so auf ihn ausgewirkt hat. Das nur dazu, um Lust zu machen, die letzten Tage zu nutzen, um in die Ausstellung zu gehen, wenn ihr Lust habt. Auf ins Filmmuseum. Wenn ihr nichts verpassen wollt, was im DFF passiert, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.